Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Es ist heiß in Deutschland, zur Überraschung wirklich aller, habe ich das Gefühl. Und Julian, wir müssen reden über Frauen, die offenbar deutlich mehr unter Hitze leiden als Männer. Es ist mir ein Anliegen.
Oh ja, okay. Ja, aber leiden tun auch die Männer, allerdings an anderer Stelle, nämlich bei den Debütromanen, da kommen die kaum noch vor. In der Belletristik dominieren Autorinnen. Kerstin, wo sind die Männer alle hin?
Ja, die Antwort lautet, sie schreiben noch, aber eben Sachbücher. Und zwar gerne rechte Krawall-Sachbücher, sagt jedenfalls die Journalie und teilt dann erstmal ganz pauschal gegen sie aus.
Na gut, austeilen können Männer aber auch, nicht wahr? Zum Beispiel gegen Hobbyhorser. In Prag fand neulich die erste EM im Steckenpferdreiten statt. Und wir waren zumindest gedanklich mit im Sattel.
Ja, und dann nach so viel Irrsinn wird es zum Schluss nochmal ernst. Wir gucken uns Missbrauchsfälle Minderjähriger in Frankreich, Großbritannien und auch hier in Deutschland an.
Na dann, los geht's.
Ja, vielleicht vorweg, da der Kontrafunk-Geburtstag ja jetzt nur so kurz hinter uns liegt und wir noch so ganz geflasht oder beeindruckt oder gefühlsmäßig mitgenommen sind von diesem Geburtstag, vielleicht ein ganz, ganz kurzer Rückblick so von unserer Seite beziehungsweise von meiner Seite zunächst mal ganz, ganz liebe Grüße an die nette Lehrerin und ihren Vater, an das Ehepaar, das uns immer gemeinsam hört und an den lustigen Mann am Einlass, mit dem ich mich schon in Böbling unterhalten habe.
Ja, das ist ein schönes Bild, dass es tatsächlich auch viele gemeinsam hören, nicht wahr? Mann und Frau. Ja, Würzburg war großartig. Es war einfach nur fantastisch, auch nochmal ja, zu sehen. Man ist ja nochmal ganz, fühlt sich nochmal ganz klein, oder? Also zu was für tollen Menschen man hier sprechen darf, die dazuhören. Menschen, die den Verstand behalten haben, Menschen, die ja Widerstandskraft gezeigt haben. In diesen Systemen, in denen wir leben, Österreich, Schweiz, Deutschland, überall. Ich glaube, in Schweiz zahlt man sogar 30 Euro umgerechnet im Monat an Zwangsgebühren. Und wenn man dort reinhört, es ist ja wirklich eine so abartige Propaganda. Und ja, es gibt nichts Vergleichbareres als den Kontrafunk und es gibt nichts Vergleichbareres als eben auch seine Hörer. Und Würzburg, ja, Würzburg war großartig, es war sehr warm. Ja. Ich bin ja, als wir ankamen, Kerstin, weißt ja, ich bin ja sofort nochmal losgedockt, als ich gehört habe, dass es ein Schwimmbad gab dort im Hotel. Bin ich durch die Hitze losgejoggt, gerannt, um dann pünktlich auch zur Veranstaltung wieder da zu sein. Bin durch die Messerverbotszone in Würzburg gerannt.
War das gleichzeitig auch die Alkoholverbotszone?
Ja, genau.
Ja, okay.
Und weißt du, es gab keinen Männer H&M dort. Also das war der nächste Bekleidungsladen. Der wird gerade umgebaut, es gab nur ein H&M für Frauen und ich hatte...
Dann hast du dir eine Frauenbadehose geholt?
Nein, ich hatte, warte, wie heißt das Store, der daneben lag?
Ach so, bist einfach weitergezogen.
Genau, direkt daneben lag ein Marco Polo, genau. Ich bin rein, haben Sie eine Badehose? Ja. Und genau, wieder zurück durch die Alkoholverbotszone.
Ist vielleicht bei der Hitze auch eh besser.
Ja, Würzburg dort war ja auch, ja, man sieht es ja nicht, überall hingen ja die Regenbogenflaggen. Also vor dem Residenzschloss und als wir im Bahnhof angekommen sind, ja, fuhr gerade die Tram ein mit gehissten Regenbogenflaggen und vor dem Bahnhof die Regenbogenflagge. Man sah sie wirklich überall, vor dem Theater einen ganz großen Aushang mit Drag Lab, das beworben wurde.
Extra für dich, Julian, das habe ich für dich organisiert. Da hat sich die Stadt richtig in Schale geworfen, nur für
ja,
dich.
Ja, ich hatte sowas schon befürchtet, dass das eine Verschwörung ist.
Natürlich.
Aber tatsächlich, also im Bewusstsein wird gefühlt dann auch verdrängt eben dadurch, dass wir halt in Würzburg auch diese ganz schrecklichen Gewalttaten hatten. Jetzt neulich am Bahnhof, wo Zeugen Jehovas angegriffen wurden mit dem Messer und erst wenige Jahre liegt es zurück, dass ein, in dem Fall ein Somalier, dort Menschen umgebracht hatte, eben genau dort, wo ich dann durchgejoggt bin auf der Suche nach der Badehose.
Deswegen ist da jetzt die Messerverbotszone, ist doch alles in Ordnung also.
Ach so, okay.
Ja. Nein, also davon abgesehen möchte ich auch eine kleine Lanze, vielleicht auch eine größere Lanze. Geht das in der Messerverbotszone? Brechen jedenfalls für Würzburg. Wir haben ja die Zeit in Würzburg noch ein bisschen genutzt nach dem tollen Kontrafunk-Geburtstag und haben ein Sightseeing gemacht. Und erstens fand ich es unglaublich angenehm ruhig in dieser Stadt. Es war gefühlt niemand auf den Straßen bei 40 Grad. Und wir haben beide ja ein Eis gegessen. Mhm. Aber ich fand dieses Eis unglaublich lecker. Und vor allen Dingen war es eine Riesenkugel für 2 Euro, kriege ich hier in Berlin nicht.
Was hattest du denn nochmal? Was waren das nochmal?
Ich hatte Lemon Cookie und dann kam noch ein Wort, habe ich vergessen. Aber es war sehr lecker.
Siehste, wie extravagant. Ich hatte Erdbeere.
Schnöde Erdbeere.
Ja. Erdbeere.
Ja, nee, also ich würde aber sagen, wir bleiben mal trotzdem bei den ganz ernsten Themen. Bei der Hitze, ne?
Ja.
Ja.
Ich sitze ja oberkörperfrei, sage ich dir ganz ehrlich.
Dinge, die ich und meine Hörer oder unsere Hörer immer schon mal wissen wollten. Was tragen wir eigentlich, während wir hier in den Äther sprechen? Schön für dich, aber so hält man es ja auch aus. Aber da sind wir ja schon fast bei den Lösungen. Lass da erstmal beim Problem bleiben. Mhm. Also es ist heiß in Deutschland, es ist unfassbar heiß. Hat auch keiner mitgerechnet, dass das im Sommer mal wieder heiß werden könnte. Und deswegen gibt es unter anderem auch sowas wie Hitzeaktionstage. Der war neulich erst gewesen, Julian. Den haben wir völlig verpasst.
Ach,
am 10. Juni war Hitzeaktionstag und keiner ging hin, offensichtlich.
Mitten im Pride Month, das ist ja unglaublich.
Ja, vielleicht auch gerade deswegen.
Ach, Mensch, und haben wir verpasst.
Haben wir voll verpasst.
Schande über unser Haupt.
Aber wir können das ja jetzt ein bisschen nachholen, weil ich habe mich mit einem Interview befasst, das in der SZ zu lesen war, mit der Gynäkologin, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, es sind viele Konsonanten bei, Yukiko Nave. Na gut, ging doch. Glaubt, das könnte passen. Also Yukiko Nave ist Gynäkologin ihres Zeichens, also kennt sich mit Frauen und Frauenkörpern eigentlich gut aus, nehmen wir mal an. Und die hat in dem Interview erklärt, wie sich das Temperaturempfinden im Laufe des Lebens verändert und warum sich Frauen schwerer vor Hitze schützen können und vor allen Dingen auch, warum sie viel mehr leiden unter der Hitze als Männer. Und da war meine Aufmerksamkeit geweckt. Wir hatten das Thema meines Erachtens auch letztes Jahr schon mal. Da hatten wir ja auch so einen Höllensommer. War ja unfassbar. Ich war letztes Jahr kein einziges Mal baden. Also es muss extrem heiß gewesen sein. Ironie off. Ich habe dann jetzt gerade mal nochmal geguckt, wie viele Hitzetote es eigentlich gewesen sind im letzten Jahr. Das RKI gibt tatsächlich eine Hitzetotenschätzung raus, aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Bei Frauen waren es circa 1370 und bei Männern 1130 Hitzetote.
Moment, 1100?
Also insgesamt 2500, ja.
Also bei Frauen 1370?
Mhm, und bei Männern 1130. So, und dann muss man dazu aber wissen, dass kein einziger dieser amtlich gezählten Todesfälle, also so schreibt es das RKI, tatsächlich in der Todesursache Hitze stehen hat. Sondern es steht alles Mögliche. Aber man nimmt die, das muss ich mal hier, dass die Hitze des Tages oder die Temperaturen der Zeit, wo die Sterbedaten liegen, nimmt man dann mit den Totenscheinen zusammen und dann ergibt sich diese Zahl. Es ist total seriös, was ich hier herausgefunden habe. Im Übrigen gibt es so eine Aufschlüsselung für Kältetote nicht. Warum auch?
Dabei sind das ja tatsächlich Menschen. Also an Kälte sterben ja weltweit weitaus mehr.
Das hast du schon mal behauptet, aber das RKI hat noch nicht mal eine Statistik darüber.
Nein,
das RKI hat immer recht, das weißt du doch.
Tut's nicht, aber nur wenige Grad machen insbesondere bei älteren Menschen dann tatsächlich ernste Probleme aus. Hatten wir jetzt ja auch in der Energiekrise, wenn man dann verzichtet auf Heizung. Oder hier in Berlin, wenn dann mal für Zehntausende die Stromversorgung weggesprengt wird und die Menschen bei klirrender Kälte zu Hause sitzen müssen. Passt halt nicht ins Narrativ. Aber weißt du, was auch interessant ist? Zu den Hitzetoten zählen ja auch die Menschen, die ertrinken. Neuerdings.
Ja, ist doch logisch. Ja?
Die werden mit reingenommen in sie haben ja versucht,
weil die ja ohne Hitze wären die ja nicht reingegangen. Ja, stimmt.
Ja,
ist logisch.
Das sind Hitzetote. Ja, kein Spaß.
Auch diese Statistik ist kein Spaß.
Ja.
Bisher war ich sehr ernst.
Falls Zuhörer glauben, wir würden Witze machen, das sind tatsächlich offizielle Verlautbarungen. Die meinen das ernst. Man könnte glatt glauben, der Klimawandel hätte ihnen das Hirn versenkt.
Dazu passt, glaube ich, sehr gut ein Tweet auf X von unserem Ex-Gesundheitsminister. Der ist dir bestimmt auch nicht entgangen. Der hat am 22. Juni getweetet, in dieser Hitzewelle werden viele Menschen leider sterben. Es ist bestürzend, dass rechte Schwurbler darüber sich lustig machen.
Ah, siehste.
Genau, Beweis erbracht.
Großartig. Nein, also es ist eine Religion und natürlich, man könnte ja sagen, okay, wir helfen jetzt den alten Menschen, die natürlich sowohl was Kälte angeht, als auch wenn es besonders heiß wird, man dehydriert leichter und natürlich, man ist gesundheitlich angeschlagener als junge Menschen. So, das liegt erstmal in der Natur der Sache.
Genau, das kann ich zahlenmäßig noch dazugeben, dass beim RKI diese Zahlen unter 65 waren marginalst. Ne? Also das waren dann alles im Bereich Ü85, was möglicherweise auch erklärt, warum es mehr Frauen als Männer sind. Stichwort durchschnittliche, wie heißt das, Lebenserwartung. Aber das nur nebenbei. Jetzt dein Gedanke, bitte.
Ja, wie wäre es denn mit Klimaanlagen für die Seniorenresidenzen?
Na, du bist ja verrückt. Tatsächlich habe ich jetzt irgendwo gehört, dass in diesem Hitzeschutzpapier, was von der Bundesregierung mal herausgegeben wurde, ein Wort kein einziges Mal drin vorkommt. Welches ist es?
Ach, Klimaanlagen.
Ja, genau.
Klimaanlagen, fantastisch.
Also während man ja Wärmepumpen, die ja auch nichts anderes als Klimaanlagen nur umgekehrt sind, ja doch sehr, sehr beworben hat und sich sehr dafür ins Zeug gelegt hat, findet man das mit diesen Klimaanlagen ja irgendwie nicht so gut. Das wird gemieden, wie der Teufel das Weihwasser meidet. Aber dafür gibt es ja jetzt die Gruppe Health for Future, über die ich gerne reden wollte. Aber du hast noch einen Gedanken, bitte?
Mhm. Klimaanlagen gelten ja auch als rassistisch, weil die hätten ja die Historie der Sklaverei, also wo es noch keine Elektrizität gab, ja, da standen die Sklaven dann in der Regel Schwarze neben dem weißen Tribun und haben dem zugewedelt. Jetzt also sind die Klimaanlagen dementsprechend rassistisch.
Ja, das stimmt, das können wir nicht zulassen.
Und demnach rechnet man quasi in BC und AC, Before Cooling und After Cooling, weil jetzt sollen ja die Klimaanlagen wieder abgeschafft werden. Ja, was ist mit unseren Senioren, die den Hitzetod erleiden? Die haben kein Mitleid verdient. Ja, Klima geht über alles.
Ja, aber Julian, jetzt komme ich aber doch ins Spiel mit meiner Gruppe Health for Future, die Gynäkologin Yukiko Nave ist die Vorsitzende davon. Und die hat in der SZ in diesem tollen Interview ganz tolle Tipps gegeben. Also nachdem erstmal festgestellt wurden, Frauen, genau, das, da muss ich vielleicht noch vorweg schicken, warum leiden wir Frauen stärker an Hitze? Weil wir schneller aufheizen, aber schlechter abkühlen und mehr Beschwerden haben im Schnitt. Und das hat den Grund, dass wir meist kleiner sind und einen höheren Körperfettanteil haben. Und unsere Oberfläche ist so, es beschreibt sie auch tatsächlich so in diesen sehr simplen Worten, das ist keine Vereinfachung von mir. Unsere Oberflächen sind gewissermaßen so, dass wir Hitze nicht so gut abgeben können, aber wir schwitzen auch später. Okay, das nehmen wir mal als Befund jetzt einfach hin, das will ich wissenschaftlich gar nicht hinterfragen, sollen sie auch machen. Sie hat natürlich tolle Tipps für uns. Also Klimaanlage kommt auch hier nicht vor, warum auch, ist ja rassistisch, wissen wir ja jetzt. Schatten suchen, genug trinken. Anstrengende Tätigkeiten morgens oder abends erledigen, nicht in der Mittagshitze, leicht essen, Ausdauersport, autogenes Training, Yoga. Das kann helfen. Wahnsinn. Ich nie im Leben drauf gekommen. Ich bin so dankbar.
Ich hab doch
jetzt weiß ich es, in Schatten gehen. Oh, ach mein Gott, das wäre so einfach gewesen, wenn ich einfach mal in Schatten gegangen wäre.
Ja.
Aber jetzt weiß ich es ja.
Schatten ist gut oder zum Beispiel Handtasche vorkühlen.
Handtasche vorkühlen?
Ja, oder nicht zu schwer packen. Frauen haben ja immer diese schweren Handtaschen mit sich.
Achso, ich habe mir jetzt vorgestellt, dass ich die Handtasche vorher ins Eisfach legen soll.
Ja, wieso denn nicht?
Das
das ist doch jetzt einfach mal eine Idee von mir als Mann, der versucht zu helfen.
Danke.
Ja, was kann man noch tun?
Ja, man könnte allgemein die Klamotten vorher ins Eisfach legen und dann...
Oder vielleicht das Manspreading als Luftzirkulation nutzen.
Ja, genau. Das Mansplaining auch, weil da kommt ja viel Luft raus, wenn sie reden. Dann einfach ausblenden akustisch und nur den Luftstrom genießen, der einem da entgegen weht.
Ja. Bei 35 Grad keine toxischen Beziehungen beginnen, bitte. Soll es nicht 40 Grad jetzt werden? Also, es wird ja bald sehr heiß.
Naja, also ich werde mich mit lauter splänenden Männern umgeben. Es wird großartig.
Ja.
Und dann geht's auch wieder. Ach, und ich habe schon gedacht, wir müssen irgendwie die Klimaerwärmung aufhalten. Aber brauchen wir ja gar nicht. Ist ja alles gut jetzt.
Ja, also Frauen schwitzen also oder später, bleiben länger trocken. Aber was sie jetzt wirklich anscheinend immer mehr machen, ist, dass sie nämlich schreiben. Und das sind wirklich eklatante neue Zahlen. Die Zeit titelt sogar die Schreibkrise des Mannes. Maya Beckers hat sich dieses Themas angenommen und mittlerweile 80% der literarischen Debüts werden von Frauen geschrieben.
Halleluja.
Und sie fragt, wo sind die Männer alle hin? Wenn man sich jetzt also durch die Rezensionen liest und sich den Bücherfrühling ansieht, dann stutzt man, denn man sei das eigentlich anders gewohnt. Jetzt neuerdings, die Erstlingswerke sind vornehmlich von jungen Frauen geschrieben. Und die stünden halt grundsätzlich, also Erstlingswerke, unter einer besonderen Beobachtung, seien sozusagen die literarischen Gradmesser für morgen. Und man hat sich die 10 großen Literaturverlage angesehen. DTV, S. Fischer, Hansa, Kiepenheuer und Witsch, Klett-Cotta, Pinguin, Pieper, Rowohlt, Surkamp und Ullstein. Und von 35 Debütromanen sind nur 7 von einem Mann geschrieben worden und 28 von einer Frau. Also 80% weibliche Debüts. Und ein Experte wird gefragt oder ein Insider, nämlich Jörn Dege, der Geschäftsführer am Literaturinstitut in Leipzig, der zweimal im Jahr die Debütlesung Beste erste Bücher organisiert. Und der sagt, vor ein paar Jahren erschienen erstmals mehr Debüts von Frauen. Und sein Eindruck sei, der Abstand habe sich seitdem stetig vergrößert. Gleichzeitig, sagte er, habe er noch nie überhaupt so viele Debüts gesehen. Also es wären also quasi 2 Neuerungen. Einerseits mehr Debüts als jemals zuvor und zweite Neuerung, dass dort junge Männer also kaum noch eine Rolle spielten. Und er fragt, ob denn niemand hören wolle, was die zu erzählen haben. Offenbar weniger, beantwortet er diese Frage selbst. Wenn sie ansonsten keiner Minderheit angehören. Ja, also der junge weiße Mann, das ist nicht nur also der alte weiße Mann, der ja als Feindbild gilt oder ja, propagiert wird. Der junge weiße Mann, der scheint nicht mehr interessant zu sein, scheint sich kein Gehör zu verschaffen, wenn er keine Migrationsgeschichte hat oder ja vom anderen Ufer ist. Und das ist tatsächlich eine recht schnelle Entwicklung jetzt gewesen. Denn noch 2020, da seien es lediglich ein Viertel bis ein Drittel weibliche Autoren gewesen. 2020, also vor gerade mal 6 Jahren, da waren es bei Diogenes 25% und bei S. Fischer waren es 27%. Also eine unglaubliche Aufholjagd oder Umkehrung der Verhältnisse, wenn man so möchte. Ja, und was mag der Grund sein? Dessen versucht sich Maya Beckers hier anzunähern. Wollen nur noch Frauen schreiben oder wollen die Verlage nur noch Frauen? Und ja, in Leipzig zum Beispiel, da geht es ja schon los bei der Bewerbung um einen Studienplatz. So dieser Literaturwissenschaftler Jörn Dege vor 10 Jahren, da habe dort ungefähr noch Geschlechterparität, also Gleichstand, geherrscht. Heute sind es 2/3 Frauen. Also wir kennen das ja auch aus der Medizin, auch diese enorme Aufholjagd der Frauen und jetzt klaren Dominanz in den Studienfächern, auch in hoch angesehenen wie der Medizin. Also hier auch, was die Literatur angeht, das Gleiche. Was macht die neue Generation Frau aus? Die schriebe selbstbewusster über Themen wie Sexualität, weibliches Begehren oder auch Gewalt. Ich muss an der Stelle gestehen, ich habe keins dieser neuen literarischen Werke junger Frauen gelesen. Ich habe zum Beispiel Fliegen lernen gelesen. Sagt dir das zufällig was, Kerstin?
Fliegen lernen
gilt als eine Art Tabubrecherbuch einer Frau. David Foster Wallace hatte das in seinen 10 ziemlich atypischen Lieblingsbüchern mal aufgeführt, die ich mir vor einigen Jahren da mal zugelegt hatte. Ja, es ist total sexualisiert, ja. Und sie beschreibt davon, mit wem sie halt ins Bett geht.
Okay, erinnere mich so ein bisschen an Feuchtgebiete und so. Ja. Also das gab da mal so eine Zeit, wo so lauter so emanzipierte, vulgäre Frauen meinten, sie müssten das jetzt auch noch alles in Buchform abdrucken und der Welt zur Verfügung stellen. Das habe ich alles nur so am Rande mitbekommen, hat mich nicht gereizt, sowas zu lesen. Und ich habe auch, als du mir sagtest, dass du darüber gerne sprechen willst in unserer Sendung, auch mal so versucht, drüber nachzudenken, wann ich denn das letzte Mal eine Frau gelesen habe. Und weil ich doch eher Männer lese, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich jetzt gar nicht so sehr zwingend aktuelle Sachen lese, sondern eher ältere Sachen lesen. Und da ist die Auswahl an weiblichen Schriftstellern auch nicht so riesig. Und es gibt eine, die ich wirklich gut finde, das ist Julie C. Wir werden bestimmt einige Hörer wieder, wie war's denn, Schranze? Ja, aber die mag ich, die lese ich gern. Man muss ja auch nicht mal alles teilen, was so jemand politisch teilt. Und die ist, glaube ich, in dem ganzen Spektrum auch noch echt eine der Vernünftigen. Und dann hört es schon fast auf. Ich habe früher mal Judith Herrmann gelesen, die galt als das Fräulein-Wunder. Wurde sie, glaube ich, von Reich Ranicki bezeichnet.
Ja.
Und das konnte man auch gut lesen. Also ich habe nie danach entschieden, ist es eine Frau oder ein Mann, der das Buch geschrieben hat, sondern spricht's mich an, nimmt's mich mit, macht die Geschichte was mit mir. Vor allem das Schreibstil muss mich reinziehen. Und
also ich würde eigentlich darauf wetten, also wenn man ein Buch jetzt zu lesen bekäme und müsste raten, ist das eine Frau oder ein Mann, man würde das zumeist hinbekommen.
Dass man es rausfindet.
Ja, und ich sag's ja ganz ehrlich, ich mag's oft nicht. Ich werde zum Beispiel der Gesang der Flusskrebse, na, der Bestseller vor ein, zwei Jahren, der große Bestseller. Boah, ich habe mich da echt durchgekämpft. Ich habe sogar das meiste von Elena Ferrante.
Ich sehe, du bist ja doch wirklich richtig dahinterher.
Sagt ihr nicht? Elena Ferrante
sagt mir nichts, nein.
Nein, ach, das war diese gigantische Bestseller-Serie, Meine geniale Freundin, und dann gab es noch vier weitere Bücher. Also es war dieser internationale Super-Bestseller, und irgendwann hat es ein Journalist eher auf unsanfte Art und Weise und von der auch nicht gewollt hinbekommen, die zu outen. Weil die ist komplett anonym geblieben. Ich glaube auch zum Teil, weil die total mafiösen Strukturen oder so ein bisschen was geschrieben hat, wie auch immer. Die wurde dann enttarnt, aber das war ein gigantischer Erfolg. Und das meiste, was Frauen schreiben, spricht mich nicht an. Ich liebe über alles Wuthering Heights, ja, Sturmhöhe. Großartig, ja, absolut großartig.
Margaret Atwood fällt mir gerade noch als sehr gute Autorin ein.
Mhm.
Das war die mit den Handmaid's Tale, und dann hat sie so eine dystopische Trilogie geschrieben. Die habe ich in Corona sehr gern gelesen. Überhaupt habe ich in Corona lauter Dystopien gelesen, um zumindest, wenn ich mich entziehe, der Wirklichkeit zu sehen, es geht alles noch viel schlimmer. Es ist alles in Ordnung.
Mhm. Weißt du. Ja, und wie du sagtest, das ist natürlich auch oft so eine Vulgärliteratur. Also jetzt hier in dem Falle geht es immer mehr um so eine Befindlichkeit. Ja, die persönliche Lebensrealität wird thematisiert, und hatten wir ja alles, ja, es wird jetzt geschrieben von, sind jetzt sozusagen die Stuckrad-Barres von heute sind halt Frauen. Und Stuckrad-Barre, also Philip Roth gab es ja auch schon Jahrzehnte zuvor, sag ich mal. Also es ist ganz offensichtlich ein Trend in der Literatur. Hier verändert sich wirklich etwas. Immer weniger Männer scheinen auch zu schreiben oder müssten besonders gut sein, um aufzufallen. Vielleicht läge es auch daran, dass die Zeiten schwieriger werden und Männer Geld verdienen müssten und dann die gar nicht mehr die Zeit haben.
Man verdient halt nicht so viel als Autorin. Mhm. So steht es zumindest in dem Artikel. Das habe ich ein bisschen fraglich gefunden, aber ich kenne jetzt die Sätze nicht, die die Verlage so zahlen, aber es hat mich jetzt als Argument nicht ganz überzeugt, dass das ein Niedriglohnsektor wäre.
Na ja, gut, wenn du Bestseller hast, dann kannst du Geld mit verdienen, ansonsten verdienst du ja kein Geld mit Büchern. Und hier geht es ja jetzt gar nicht um Bestseller-Autorinnen, sondern um die Debütantinnen.
Um Debütantinnen, hast ja recht.
Aber tatsächlich, also Weiß, hier auch mit einer Verlegerin zitiert, wir haben kürzlich einen fantastischen Autor unter Vertrag genommen, der bei einem anderen Verlag abgelehnt wurde mit der Begründung, wir können nicht noch einen weißen Mann machen.
Ja.
Ich bin gespannt, wie sich die Literatur weiterentwickelt. Es gibt ja jetzt diesen neuen Bestseller von Lazar, heißt das, dieses neue Wunderkind, und ich habe da ein paar Seiten reingelesen. Ist auch gefühlt stark feministisch. Also die Protagonistin wird gefeiert, ja, weil sie im Grunde auch ihren Mann irgendwie hasst und weil sie dem fremd geht und sich heimlich den Arm aufschneidet und auch so eine Art Befindlichkeitsprosa, die aber in dem Fall von einem Mann kommt. Und da geht der Artikel auch ein bisschen drauf ein, dass ja auch Männer offensichtlich sich immer mehr in diese weibliche Schreibart eindenken und die praktizieren würden. Schauen wir mal.
Na gut, jedenfalls die restlichen Männer, die auch schreiben können, sind jetzt nicht etwa alle in den Untergrund abgewandert oder haben den Schreibgriffel an den Nagel gehängt. Nee, die schreiben schon noch, aber vielleicht einfach nicht Belletristik. Das haben sie dann jetzt den Damen überlassen, sondern sie schreiben rechte Hetzpropaganda-Sachbücher. Also sie haben immer mal das Genre gewechselt. Zumindest wenn man dem Essay von Götz Hamann in der Zeit, auch in der Zeit, die Zeit hat da jetzt auch so einen Literaturfimmel aufgemacht, wenn man dem folgt, der hat einen Artikel geschrieben, der nennt sich Rechte Bestseller, das neue Spitzenpersonal. Und da hat er sich mal zeilenweise ausgelassen über diese ganzen erfolgreichen, ach wie ärgerlich, die ganzen erfolgreichen Sachbücher, die ganzen Spiegel-Bestseller-Sachbuchlisten sind voll von rechten Männern wie Poschert, Steinhöfel, Reichelt, und die erobern eben die Bestsellerlisten. Und ihn erinnere die Erfolgsstrategie an die Weimarer Republik. Warum das so ist, darauf komme ich gleich. Zunächst mal hat er eben festgestellt, dass es eine schöne Worte, die er dafür findet. Eine kulturelle Hausbesetzung sei auf dem Buchmarkt zu beobachten. Durch Anti-Linke, Libertär-Konservative, gelegentlich auch reaktionäre Influencer, Anwälte und Autoren. Und darunter zählt eben das Buch Deutsch links, links Deutsch von Julian Reichel, dann das Buch von Jan Fleischhauer, Du bist nicht allein, das Mehrheitsparadox, hatte ich noch gar nicht gehört. Jetzt hat er gleich wieder Werbung gemacht. Dann das Buch Der Staat gegen Steinhöfel von Steinhöfel, Ulf Poschardt mit dem Bückbürgertum. Später hat er dann noch den Peter Hane mit drin, da kann man sich die Titel ja gar nicht merken, weil der ja gefühlt jeden Monat ein neues Buch auf den Markt schmeißt. Und dann noch diesen Ökonomen Daniel Stelter, von dem hat er auch noch ein Buch da als Beispiel aufgeführt. Und ich nehme fest, ja, es fehlt total an frischen, liberalen, progressiven Ideen mit Bestsellerpotenzial. Das springe ihm ins Auge. Inzwischen gibt es eben nur noch diesen ganzen rechten Kram. Und dann stellt er auch noch Folgendes fest, was wir auch als Mechanismus sehr gut kennen, nur vielleicht aus einer anderen Richtung, nämlich, dass die so einen eigenen Referenzraum sich geschaffen haben. Also da wird jener Joachim Steinhöfel verweist eben auf ein Buch von Björn Harms, der NGO-Komplex, der wiederum bis vor kurzem bei News gearbeitet hat, wo ja der Reichel da sein Buch Links Deutsch rausgegeben hat. Und Henrik M. Broder hat wiederum auch einen Aufsatz in dem Sammelband von Reichelt veröffentlicht und das Vorwort zu Joachim Steinhöfel geschrieben, während Ulf Poschardt und der Stelter zusammen einen Podcast haben. Das heißt also, wir haben ja einen eigenen Referenzraum und das kennen wir ja nur zu gut aus eben diesem erwähnten NGO-Komplex. Ich habe das Gefühl, dass die Rechten oder die werden sie genannt, Anti-Linken, die konservativ-reaktionären Kräfte und Influencer sich da ein gut funktionierendes System einfach abgeschaut haben und es verinnerlicht haben und jetzt durchexerzieren. Also immer wieder auf sich selbst zurückverweisen und sich gegenseitig pushen, zusammenarbeiten. Ist vielleicht auch gar nicht so doof.
Ja, klingt ja fast toxisch-männlich, wobei da man ja auch Pauline Voss, glaube ich, nicht vergessen darf.
Stimmt, die habe ich jetzt unter den Tisch fallen lassen, damit das Bild...
Die hast du ja mal eiskalt, ne, wieder gewummen, cancelled oder wie man das nennt.
Ja, canceln ist weiblich, darüber könnten wir auch mal reden. Nein, es tut mir leid, liebe Frau Voss, sie hat natürlich das Buch mit dem Herrn Reichel zusammen herausgegeben. Entschuldigung.
Die eigentliche Frechheit ist ja dieser Weimar-Vergleich. Also,
ah ja, genau, stimmt, der bin ich ja noch schuldig. Die Weimarer Republik, wie kommt die denn jetzt hier ins Spiel? Und zwar sagt er dadurch, dass es ja irgendwie so alle bei X und in den Social Media eben sehr erfolgreich sind. Also Steinhöfel verteidigt ja immer jeden oder haut jeden raus, der irgendwie bei Facebook oder X oder so gesperrt wird. Und der Reichel twittert ja auch ganz viel oder X ganz viel und überhaupt sind alle ganz viel in Social Media. Und das Social Media ist sozusagen das moderne Flugblatt, das Flugblatt des 20. Jahrhunderts. Und während man eben damals auf Flugblättern in der Weimarer Republik sozusagen verkürzte politische Parolen auf die Straße geschmissen hat und das Volk gebracht hat, um sie zu testen und dann später in Buchform zu bringen, wird eben jetzt zunächst mal über Tweets so geguckt, wie diese ganzen Thesen und Aussprüche funktionieren und anschließend packt man sie eben in Buchform. Das ist das, was ihn an die Weimarer Republik erinnert.
Also Sie sind die Vorbereitung, die Steigbügelhalter der Nazis.
Richtig.
Oder jetzt der kommende Nazis. Das ist ja das, was dann mitschwingt. Wobei man ja sagen muss, wenn wir gerade von Büchern sprechen, ist ja doch wert zu erwähnen, dass die Bücherverbrennung von den Studenten der jetzt Humboldt-Universität gegenüber auf dem Bebelplatz ausgeführt wurde, also von dieser Studentenschaft, die so gehirngewaschen war. Und wir sehen sie heute auch wieder, dass die gerade...
Was haben die da verbrannt? Hilf uns.
Die berühmte Bücherverbrennung auf dem Bebelplatz. Wie es immer heißt, die Bücherverbrennung der Nazis.
Ja, genau. Und jetzt gab es sowas nochmal nur von linken Studenten.
Naja, gut, aber das jetzt nicht, aber der Cancel-Kult, ja, das ist ja nichts Neues.
Ach so, ja, das musst du doch erklären, sonst denken doch unsere Hörer, was? Also ich zumindest war gerade so doof und habe gedacht, was, auf dem Bebelplatz haben die Bücher wieder verbrannt? Was war da dabei? Hallo? Nein, also du meinst, dass die Cancel-Culture der Linken oder auch so ein bisschen das Entsetzen des Autoren dieses Artikels jetzt über den Erfolg der Bücher und der Sachbücher, dich erinnere an die Bücherverbrennung. Das ist die moderne Bücherverbrennung, ist eine Cancel Culture. Hm.
Die moderne Bücherverbrennung geht über die Cancel Culture und Stichwort Universität, also ein Vortrag, der dann auf zwei Geschlechter hinweist, der wird halt rausgemobbt. Ja, da kann die Polizei...
Naja, also das war ja auch, man konnte die Sicherheit ja gar nicht gewährleisten. Ja. Also hallo, da können die ja jetzt nichts dafür. Wenn die da so provokante Thesen aufstellt, zwei Geschlechter, wo kommt man da hin? Nee, die wollten die nur schützen, Julian. Das hast du falsch verstanden.
Ja, Weimarer Verhältnisse.
Absolut, ja.
Ja, wir bleiben in der Zeit. Wir bleiben bei einem Thema, das die Gemüter erhitzt. In der Zeit hat sich Judith Liere des Hobbyhorsings angenommen. Der eine oder die andere mag das ja vielleicht schon gesehen haben. Kerstin, hattest du es mal gesehen? Hattest du irgendwo mal ein Video gesehen und gedacht so, was ist das? Oder?
Nein, pass auf, ich habe es in echt gesehen. Ach du Heimatland, genau. Wir waren letztes Jahr in der Slowakei im Urlaub. Oh, okay. Und dann waren wir auf irgendeiner dieser vielen Burgen. Die Slowakei ist ja übrigens das Land mit der höchsten Burgendichte, nur so nebenbei mal erwähnt. Lohnt sich sehr, wenn man Burgen mag. Und dann waren wir auf einer dieser unzähligen Burgen und da hopste tatsächlich eine junge Hobbyhorserin über den Plan da, also es war so wirklich eine riesengroße Burg, die hatte da viel Platz, um da ihr Horse auszureiten und sie war, ich würde so sagen, wie alt wird sie gewesen sein, 12, 13, während ihre wirklich stolz lächelnden und fotografierenden Eltern hinter ihr herliefen und der Vater trug dann auch einen Rucksack bei sich, wo das Auswechselhorse noch drin war, also der hatte tatsächlich noch ein zweites Steckenpferd für sie drin, denn so ein Ausflug auf eine Burg, ich meine, das lag auch so ein bisschen auf dem Berg, das macht müde. Und dann war das Pferd 1 einfach auch kaputt vom vielen Reiten. Mhm. Die hat dann auch viele Übungen da gemacht und zur Freude wirklich der ganzen Burg. Also alle waren fasziniert und haben Videos, sind sicherlich sehr viele Videos entstanden. Deswegen hat sie dann ihr Pferdchen gestriegelt und in den Rucksack gesteckt und das zweite Pferd rausgeholt und hat dann mit dem zweiten weitergemacht.
Das ist ja grandios. Ich wusste ja nicht, dass...
Das gibt's auch in der Öffentlichkeit zu sehen. Da braucht man gar nicht unbedingt bei Social Media vorbeigucken. Nee, es gibt's in echt. Also ich schwankte damals und schwanke auch jetzt und werde wahrscheinlich bis zum Ende deiner Ausführungen da schwanken.
Schauen wir mal.
Ob ich belustigt drüber sein soll, ob sie mir leid tun soll. Also es gibt da ein Potpourri an Gefühlen, wenn ich das sehe. Mhm. Aber in erster Linie ist es doch eher... belustigend. Es war auch mein Erstkontakt mit Hobbyhorsing, ist jetzt vielleicht 2, 3 Jahre her. Ich glaube, da ging das ja so ein bisschen los hier in Deutschland. Ich habe gedacht, welches ist eine Verarsche. Das kann doch nicht ernst gemeint
sein.
Kann
ich ja sagen, ja. Das ist so ein Reflex, den man hat. Ja. Aber ich hatte ja keine Ahnung, dass ich mit einem
Experten
hier spreche, mit einem jemand, der das live schon gesehen hat. Also ich kenne Videos und ich kenne jetzt diesen Artikel. Der Artikel ist im Grunde ein Feindbild auf. Und das Feindbild, es geht auch nicht nur um das Hobbyhorsing. Das Feindbild ist eigentlich der alte weiße Mann. Oder in dem Falle jetzt der mittelalte weiße Mann. Ja, Zitat,
ach so,
mittelalte
ist,
Männer. Was stimmt nicht mit denen? Habt ihr alle zu viel Zeit, dass sie Teenager beleidigen müssen? Geht um Männerhass, ja, das Kleidgeld sozusagen in der Regenbogenrepublik ist ja nicht mal Sex selbst, sondern das wurde jetzt ja so ein bisschen, habe ich den Eindruck, zu Männerhass selbst, aber das ist eine Sackgasse, eine ähnliche Illusion, wie zu glauben, dass man mit Windmühlen die energiebedürftige neue KI speisen könne. So glaubt man, dass man mit Männerhass hier die neue Gerechtigkeitswelt aufbauen könne. Ja, also Hobbyhorsing, was ist das? Ich musste ja gleich an Tristram Shandy denken. Und das war ja gar nicht geplant, dass wir heute so literarisch sind. Ne? Aber eins meiner absoluten Lieblingsbücher, ich glaube, jeder, der das gelesen hat, wird das mit zu seinen Lieblingsbüchern zählen, von Stern. Und in diesem Buch, es ist ja wirklich auf eine ganz eigene Art und Weise geschrieben. Und jeder Mensch hat dort in dem, oder jeder der Hauptcharaktere hat sein eigenes Steckenpferd. Das ist jetzt nicht das Mädchen mit dem tatsächlichen Steckenpferd, mit dem es losläuft, sondern das ist zum Beispiel der Walter Shandy, der Vater, der hat ganz abstruse Theorien über Erziehung und Geburtsumstände und über die Wirkung kleinster Ereignisse auf das menschliche Schicksal. Das ist also sein Steckenpferd. Er entwickelt dann immer irgendwelche Systeme und Theorien, die aber ständig scheitern. Und dann gibt es Onkel Tobi. Sein Steckenpferd ist die Kriegskunst, Belagerungen des spanischen Erbfolgekriegs. Und gemeinsam mit dem Corporal Tim, dessen Steckenpferd die militärische Erzählkunst ist, bauen die halt gemeinsam an Belagerungsfestungen, die bauen Festungen nach. So, und jetzt das Steckenpferd, das mache Menschen einerseits liebenswert und einzigartig, andererseits eben aber auch zeige es, ja, so eine Absonderlichkeit. Das fällt einem richtig an, wenn man so ein Hobbyhorsing-Video sieht, wo in der Regel ja Mädchen auf so einem Kinderspielzeug durch eine Turnhalle traben. Aber was mir jetzt neu ist, dass dieser Begriff des Steckenpferds, des Hobbyhorse bei Tristram Shandy, also das gab es vorher nicht im Sprachgebrauch. Also unser Hobby also eine Tätigkeit, die man ja gerne macht oder am liebsten macht, die kommt über dieses Buch. Also dieses wiederkehrende Motiv des Steckenpferdes hat sich dann eingebürgert oder es ist eingegangen in der Sprache, wovon wir heute also auch noch das Hobby haben. Weil bis dato war das einfach nur eben das Steckenpferd, das Hobbyhorse, also eine Fastnachtsfigur oder eben ein Steckenpferd. Da kommt unser Wort Hobby her. So, und was machen diese Mädels jetzt? Beziehungsweise wo hängt sich dieser Artikel auf? Denn die Journalistin Lira, die ist nach Prag gereist, um sich dort die Europameisterschaften des Hobbyhorsings anzuschauen. Das hat sich mittlerweile also tatsächlich von einer anfänglichen Skurrilität zu einer richtigen Sportart entwickelt, heißt es. Also es gibt Meisterschaften und Nationalteams und da sind jetzt 230 Athleten und 225 davon sind weiblich und nur 5 männlich angereist. Altersspanne reicht von 6 bis 65 Jahren. Ja, hier gibt es ein Foto von Bettina Sickenberger, die ist mit 65 die älteste Teilnehmerin, die also hier ihr Steckenpferd reitet.
Fand ich aber süß, dass sie ihre Hose passend zum gefleckten Aussehen des Pferdes anhatte.
Es ist absolut großartig. Wobei, man muss sagen, die gefleckte Hose, das sind so rötliche Flecken, wenn ich das richtig sehe, weiß mit roten Flecken.
Erinnert dich eher an eine Kuh.
Ja, genau. Ja. Und das Pferd hat da schwarze Flecken, also der Pferdekopf, der auf dem Stock aufsitzt.
Hat aber nur 12 Euro bei Rossmann gekostet, erfährt man aus dem Artikel.
Ja, Wahnsinn, oder? Hast du sowas schon mal gesehen? Ich habe sowas noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Nee. Sie hat ja auch gesagt, dass sie sich oder für ihre Kinder, glaube ich mal, Steckenpferde selber gebastelt hat aus Socken. Und sowas hatten wir hier auch zu Hause mal rumstehen. Also unsere Tochter kam mal von einem Kindergeburtstag zurück. Da wurde auch ein Sockensteckenpferd selbst gebastelt.
Ja, das ist großartig. Ich hatte das auch, als ich Tristram Shandy gelesen habe. Ich wurde dieses Bild des Steckenpferdes auch nicht los, weil das derartig, es geht ja ihm um Ideen, die Menschen haben oder Angewohnheiten, ja, um Hobbys oder starke Überzeugungen und Ideengebilde. Aber er beschreibt das so stark, immer ist immer, wie so ein physisch ist dieses Steckenpferd mit im Raum, obwohl man versteht, es geht ja nicht um ein physisches Steckenpferd. Also unglaublich einprägend, wie er offensichtlich 1770, paar 70 oder so hat er das geschrieben. Also ist wirklich schon eine ganze Weile her.
Interessant ist, dass du gerade sagst, es geht ja gar nicht ums Steckenpferd, weil auch in dem Artikel sagt die Autorin irgendwann, dass die Steckenpferde irgendwann nur noch Nebensache waren.
Ja, ich glaube, da meint sie, dass es dann, also die Kleineren, die ganz Jungen, die machen sich ja nochmal sehr viel Mühe, indem sie den Pferdekopf flechten und pflegen und.
Und wiehern.
Und dazu wiehern. Das machen die Großen nicht mehr.
Außer die Omi, die sagt, dass ihr Steckenpferd, wenn sie auf den Knopf drücken täte, wiehern könnte.
Ja, und sie hat dann Videos von sich im Internet hochgeladen und das hat sie dann aber schnell wieder gelassen und die Videos gelöscht.
Das glaube ich. Ja.
So, wie heißen zum Beispiel diese Pferde? Die heißen zum Beispiel Golden Diamond Prada, Hermelin, Saphira, The Honey Kiss oder Aliquid de Nocte oder Lumière Silencieuse. Oder noch verspielter sind die Kuscheltiernamen Filou, Balou, Muffin oder GL Black Symphony, KF Volteris, keine Ahnung. So, aber jetzt sitzen halt dort in dieser Halle, in dieser Europameisterschaft, Männergruppen. Ha? Männergruppen, die Bier trinken. 3 Männergruppen sogar sind es. Um die 40 Jahre alt, 5 bis 8 Leute mit Bierbechern in der Hand und Bierdunst im Atem. Prag, das ist überhaupt, heißt es hier, ein beliebtes Männergruppenreiseziel. Man denke an aufblasbare Hüte, die aussehen wie Kondome, schreibt die Lehre. Und das ist ein lustiger Moment, dann denkt sie, will sie mal zu denen rüber, die mal so fragen, so, was treibt euch eigentlich hier? Seid ihr die, die diese schlimmen, schlimmen Kommentare im Internet schreiben? Nein, nee, beziehungsweise sie hört, wie die Männer erstmal reden und der eine meint, ja, ist ja komisch, hier ist ja gar keine Presse, hätte er erwartet, dass jemand von der Zeit hier vielleicht mal wäre und dann ist sie ja tatsächlich von der Zeit und dann stellt sie die zur Rede und die sagen, nein, wir schreiben keine beleidigenden Kommentare, wir haben ja einen großen Respekt und die hüpfen ja auch wirklich hoch, viele. So, und dann tritt auf Max Gode und da fangen die dann an zu johlen und sind hin und weg, das ist ihr Boy, sagen sie, Max ist unser Boy. Die Männer stehen auf, haben ihre Handys in der Hand und filmen. Max Gode ist ein 17-Jähriger, der als Pferdemax auf Social Media Prominenz bekommen hat. Hat einige Follower auf Instagram, YouTube und TikTok. So, und ich habe mir jetzt vorhin Max Gode angesehen. Also erstens mal will ich dazu sagen, die Kommentare sind in der Regel, finde ich die super lustig. Ja, hier wird ja geschrieben von, ja, die bekommt Todesdrohungen und hier wird dann zitiert, du hast eine geistige Behinderung und seid ihr eigentlich zu oft geschlagen worden oder ist das Toilettenwasser der Schule schuld? Oder dich werde ich in meinem Abschiedsbrief als Grund erwähnen. So Sachen. Es gibt viele Kommentare, die sind sehr positiv auch, ja, es wird viel auch gelobt.
Also das, die du jetzt gerade vorgelesen hast, das waren die, die in der Zeit drinstehen. Das als Beispiele oder als Belege, wie schlimm das
genau,
ist.
Genau, okay. Oder zum Beispiel gay, ja, mit 7 Y.
Okay, und du warst jetzt mal direkt unter dem Post. Das habe ich nämlich beim Lesen mich auch gefragt. Jetzt haben die ja bestimmt die 4 bescheuertsten davon rausgesucht, von irgendwelchen Typen, wo ich auch sage, ach Leute, ach sucht euch da auch ein Hobby, weißt du? Also könnt euch da auch ein Hobby suchen, dann müsst ihr doch nie irgendeinem so Typen folgen.
Naja, also an der Stelle muss man natürlich sagen, man traut ja seinen Augen kaum, wenn man einen jetzt in dem Fall, der ist bald 1,90 groß oder so, ein junger Mann, 17 Jahre, der also dieses Pferdchen in der Hand hält und dann da durch diesen Raum eilt und über diese Hürden springt. Der macht das immer ziemlich schnell und ziemlich, wirkt so ein bisschen autistisch in dem Moment auch. Ja, der ist natürlich dann eine Reizfigur. Aber weißt du, ich habe ja noch die Kommentare zu, Moment, wie heißt sie? Das ist die Koryphäe, die hat im Grunde diesen Sport auch international bekannt gemacht, kommt aus.
Ach, die Finnen.
Alisa Aarniomäki, auf deren Insta war ich auch und das sind in der Regel liebe Kommentare, die Menschen gratulieren ihr und finden das toll, was sie macht. Und das sieht dann auch elegant aus. Und dann habe ich auf dem Pferdemax-Account gesehen, wie dann bei der Siegerehrung Platz 2 und 3 und weiß nicht drumherum sind schon vergeben. Platz 1 ist noch frei, ja, auf dem Treppchen. Und dann steigt auf die 1
der Max,
der eh schon 1,80, 1,90 große Mann. Aber das ist kein Problem für unsere Zeit, Edelfeder. Ja, das Problem sind die biersaufenden Männer, die ihren Augen kaum trauen können. Diese Männer sind das Problem. Es sind nicht jetzt, aber auch in diesem Bereich kann doch nicht wahr sein, dass hier junge Männer auch hier offensichtlich, ja, in diesem, nebendran siehst du dann diese unschuldigen jungen Mädels, 12, 13, 14, weiß ich nicht was, ja, die auf ihren Pferdchen da rumreiten und dann der 17-Jährige, der den ersten Platz besteigt. Ja. Das wird halt mit dem Artikel mit keiner Silbe erwähnt. Vielleicht war es auch ein anderes Turnier, aber eins der Instagram-Videos, das ich aufgemacht habe, sah repräsentativ aus. Ja, da waren viel drumherum, Halle und die hatten Medaillen um und das war nicht nichts, wird hier nicht erwähnt.
Aber der meint das schon auch ernst.
Der meint das bestimmt tot ernst, nehme ich mal an. Aber es wird nicht erwähnt, ja, hier in dem Artikel. Es wird dann beschwert, ja, wir wollen doch hier keine Comedy-Show für Männer sein oder offensichtlich, die Comedy-Show kommt in erster Linie daher, dass dieser Pferdemax da mitläuft. Ja? Nicht, weil da ein 12-jähriges Mädchen ein bisschen.
Ach so, weil die Biertrinkenden ja dann aufgesprungen sind als The Boy dann.
Ja, klar.
Ist. Und das hat
das war die Attraktion.
Naja, sonst hätten die wahrscheinlich auch gar nicht gewusst, dass das überhaupt stattfindet, weil nee. Wer folgt denn schon irgendwelchen Teenagern? Nee. Ja, weil so prinzipiell muss ich schon sagen, so eine Kommentare und das, wenn ich mir jetzt überlege, das wäre irgendwie eines meiner Kinder, wobei ich immer denke, ich glaube nicht, dass die auf so eine Ideen kommen würden. Na gut, sei es drum, also wir sind drum rumgekommen, es kam bei uns niemand mit dem Steckenpferd nach Hause. Aber dann würde ich schon auch wollen, dass mein Kind irgendwie beschützt wird vor so kröhlenden Typen. Aber so wie ich die ja wahrgenommen habe, sind die erstens ja gar nicht wegen der Mädels da gewesen, sondern wegen des Boy, der ja die Aufmerksamkeit sehr gesucht hat oder sehr sucht, wenn er sich da so exponiert auf Instagram. Und dann waren die ja zumindest alle recht harmlos zumindest.
Es gab hier noch eine Art Boy, beziehungsweise einen Mann, der auch mitgemacht hat, ein 37-jähriger Franzose. Sein Pferd heißt Ciseux, Schere, das habe etwas mit Kastration zu tun, lese ich jetzt hier aus dem Artikel.
Aha.
Die Plüschnüstern sind nass, weil das Pferd Bier getrunken habe. Das ist der Wahnsinn.
Ja, also vielleicht so als abschließender Gedanke von mir, Reiten und das Pferdehobby, das ist ja doch ein sehr beliebtes unter Mädchen, unter jungen Mädchen in einem bestimmten Alter. Und es ist auch kein günstiges Hobby, soweit ich weiß. Und nicht jeder kann das ja auch machen, weil du brauchst ja ein Pferdegestüt in der Nähe und du brauchst auch Eltern oder eine Mutter, die dich da rauskarren kann und zu diesen ganzen Wettbewerben fahren kann. Ich habe da eine Freundin, deren Tochter voltigiert, also das ist Kunstreiten, macht. Und das ist schon ein sehr zeitintensives Hobby für alle Anwesenden. Und es ist eben, wie gesagt, auch nicht ganz günstig und die Kostümchen und was da nicht alles brauchst. Und dann ist das vielleicht einfach eine preiswerte Variante, wo man dem Kind sagt, na, oh, jetzt ein ganzes Pferd bei uns in der Garage, aber hier hast du ein Steckenpferd. Und danach hofft man, dass sich's auswächst.
Ich kaufe mir jetzt ein Steckenpferd für die Mädels.
Alles klar. Fertig. Ich habe ja noch das Sockenpferd.
Okay, ja.
Dann tretet ihr im Doppeldressurreiten an. Ich komme auf jeden Fall. Ja, wir haben uns zum Schluss noch ein bisschen so einen harten Brocken aufgehoben. Und zwar ist es in letzter Zeit doch wieder vermehrt. Wir hatten ja vor 2-3 Wochen schon diese Grooming-Gangs in Nürnberg besprochen. Und jetzt ist vor kurzem in Großbritannien ein weiterer Bericht zu dem Thema Rotherham aufgetaucht, oder was ist aufgetaucht, veröffentlicht worden, den der Rupert Lowe, ja mit Spendengeldern hat er das möglich gemacht, da mal näher hinzugucken, was da eigentlich in Rotherham und darüber hinaus, wie es ja der Bericht sagt, so alles passiert ist. Und die kamen da, ich meine, du hast das auch getweetet gehabt oder gepostet, geixt. Wie sagt man jetzt eigentlich?
Das ist die große Frage. Also ich finde, geixt hört sich wirklich komisch an.
Weil es ja so nach Löschen klingt, ne? Wenn man was ixt, dann löscht man das ja.
Ja, oder es klingt, na, ja.
Und macht es unleserlich, würde ich denken, was ist ixt. Also wie sagt der Experte? Getweetet.
Ich glaube, wir sind immer noch bei, ich habe das getweetet.
Getweetet, okay. Also du hast es, glaube ich, auch getweetet mit den 250.000 Mädchen, die nach Hochrechnung in diesem Bericht davon betroffen gewesen sind, weil dieser ganze Grooming-Gang-Skandal, also dass insbesondere Pakistanier, aber auch Männer aus anderen muslimischen Ländern wie Irak, Syrien, Türkei war noch dabei. Mhm. Über Jahrzehnte läuft das schon in ganz Großbritannien, nicht nur in Rotherham, eben massenhaft 100.000-fach an jungen Mädchen, zumeist aus prekären Verhältnissen, vergangen haben auf brutalste Art und Weise. Und da ist eben jetzt dieser Bericht veröffentlicht worden. Und was ich da echt schockierend fand, waren die Berichte der Opfer. Also da sind Opferberichte drin. Auch ein Vater kommt zu Wort. Das will ich ja alles gar nicht wiedergeben. Das ist so grauselig, wenn das den einen oder anderen Hörer interessiert, der findet da relativ schnell was dazu. Das ist schon schockierend, aber was ich als nächstes total schockierend fand, war dieses Behördenversagen, dass ja, die Mädels ja mehrfach immer wieder sich an Sozialstellen gewandt haben, dass Eltern versucht haben zu intervenieren, dass die Schulen das mitgekriegt haben. Und teilweise war das ja auch von Polizisten, die entweder selbst korrumpiert waren oder mit drinne hingen oder das Ganze noch forciert haben, die Kinder wieder zu ihren Tätern zurückgefahren haben. Weil wir reden ja hier von 11-jährigen, 10-jährigen Kindern aufwärts, die eben mit Drogen gefügig gemacht wurden und dann sexuell ausgebeutet wurden auf das aller Schlimmste. Mhm. Und das passierte da massenhaft Test.
Ja.
Aber Großbritannien ist ja keine Ausnahme.
Nee. Und wir haben das ja hier zum Beispiel in Deutschland, war jetzt neulich der Fall in Berlin, in Neukölln.
Ah, in dem Jugendzentrum.
Das Jugendzentrum, genau, ja, ganz bewusst geschwiegen hatte, eben aus der Angst heraus. Ja, hier wird ein unliebsames Narrativ bedient. Das ist Wasser auf die Mühle der Rechtsextreme, ne, oder auf die, ja, wird dann wieder Muslimfeindlichkeit bedeuten. Und in der Tat, dieses Behördenversagen oder auch das mediale Versagen, das erleben wir ja auch täglich. Also diese Woche wurden diese neuen Zahlen veröffentlicht in Berlin. 4 von 5 Schülern hat mittlerweile Gewalt erlebt. Man berichtet von diesem Zwang, sich Kleidervorschriften zu unterwerfen oder
für
halt
die Mädels.
Auch, ja, dann zum Beispiel nicht zu fasten oder das Pausenbrot heimlich zu essen. Also das waren jetzt ganz offizielle Zahlen, die hier von der Regierung, von einer CDU-geführten Regierung eingebracht wurden und mit der SPD, also das waren jetzt offizielle Umfragen, die absolut erschreckend waren. Und der Deutschlandfunk zum Beispiel, ja, wo wir eben davon gesprochen haben, dass der Kontrafunk, die freien Medien so wichtig sind und dass sie alle Unterstützung brauchen, die wir geben können, der Deutschlandfunk hat tatsächlich mit keinem Wort in seiner Bezugnahme dann den Islam zum Beispiel erwähnt. Ja, also wirklich mit keiner Silbe. Und dann tags drauf wurde in Berlin auch eine Studie vorgestellt zum Thema gewachsener Islamfeindlichkeit und das lief rauf und runter in jeder Nachrichtensendung. Dann ging es auch um Literatur, ich habe es noch genau im Kopf, da ging es auch noch um Literatur Klagenfurt und dann wurde lobenswert erwähnt die queer-muslimische Großstadtgeschichte. Ja? Also eine Propaganda, ein Wegsehen, ein Überdecken mit sonst was für Geschichten. Es ist real, das Wegsehen ist real, sie tun es willentlich, sie tun das ganz bewusst und man glaubt es kaum. Ich weiß nicht, ob ich die 250, das ist eine so irre Zahl, ob die und inwiefern die klar zutrifft und zuordbar ist.
Ja, das ist ja eine Hochrechnung. Also ja? Die haben wohl einfach diese Fälle, die bekannt sind in Rotherham und dann noch ein paar anderen englischen Städten, wo ja auch zum Teil Ermittlungen und sowas stattgefunden hat. Also da, wo man konkrete Zahlen hat, das hat man hochgerechnet auf ganz Großbritannien, also Wales, Nordirland und Schottland und England. Und dann kam man auf diese 250.000, das ist keine verifizierte Zahl, aber es gab schon 2019, hatte auch ein Abgeordneter auch so eine Hochrechnung gemacht und kam auch auf diese 250.000. Also ja, das ist natürlich jetzt, wenn man die irgendwo bringt und sagt, zeig mal die Zahlen, wo steht denn das? Ja, ha, ha, ha. Also das ist natürlich sehr auch Opferbeschämung. Also ne, wenn du da jetzt möchte aber wirklich jedes einzelne Opfer soll sich jetzt bitte mir vorstellen und mir erklären, dass das wirklich vergewaltigt wurde. Ja, das ist ja auch das Krasse, dass die Polizisten zum Beispiel bei den Mädels ganz oft gar nicht davon ausgegangen sind, dass es misshandelte und vergewaltigte Kinder sind, sondern das sind Prostituierte. So, Pech gehabt, so euer Ding. Weil das ist ja das Perfide, das ist ja auch in Nürnberg diese Sache. Deswegen, da wird es in Deutschland wahrscheinlich noch viel, viel mehr davon geben, als nur das, was jetzt über Nürnberg herausgekommen ist. Also da sind diese Gangs, die sich ganz gezielt eben Mädels raussuchen, die da ein bisschen abhängen, ein bisschen, ich sage einfach verwahrloster aussehen, aber eben einen prekäreren Eindruck machen, denen dann Geschenke machen. Also dieses Geschenke machen ist ein totales Muster, was ja da in Großbritannien und eben hier in Nürnberg auch war. Und nach den Geschenken und Geld kommen die Drogen. Und dann geht's um Sex, weil dann wollen sie doch für die Drogen Geld und die Dealer wollen dann das Geld und dann haben die Mädels das nie und dann sind sie aber schon abhängig und deswegen lassen sie sich zu Sex überreden, dabei werden sie gefilmt, dann werden ihnen diese Videos als Erpressungsmaterial hingelegt und dann ist die Teufelsspirale in Gang und genau dasselbe ist in Großbritannien passiert und das passiert jetzt in Nürnberg. Ja, und apropos Behördenversagen, vor ein paar Tagen ist in Dresden ein Typ verurteilt worden, der mit seinem, du hörst richtig, Ehemann, der wurde schon vor ein paar Monaten verurteilt, ich glaube in 98 Fällen sich vergangen hat, auch an zwei Minderjährigen. Und da ist die Geschichte, auch wenn das sozusagen jetzt hier quasi der Einzelfall ist, aber dann mal so exemplarisch im Kleinen, die haben den Jungen auch irgendwo auf dem Zeltplatz kennengelernt, da war der 11. Die haben dem Geschenke gemacht, Geld gegeben, den immer eingeladen, der hatte da alle Freiheiten. Und dann ist der mit Zustimmung des Jugendamtes bei diesen zwei Typen eingezogen. Und dann fingen die an, den zu missbrauchen. Und erst als die dann auch angefangen haben, den kleinen Bruder von ihm damit reinzuziehen, da ist der aufgewacht und hat sich eben an vertrauensvolle Personen gewendet. Und so ist das Ganze rausgekommen. Und das Gericht hat dem Jungen eben geglaubt, weil der Typ hat noch gesagt, ja, das ist alles eine Riesenverschwörung und so. Und jetzt kommt raus, dass das Jugendamt nur hätte einmal nur ins Führungszeugnis gucken müssen von denen. Beide sind wegen sexuellem Missbrauch an Kindern vorbestraft.
An Jungs.
Behördenversagen.
Ja. Ach, Wahnsinn. Ich wusste von der Geschichte gar nichts. Unglaublich. Das ist ja verdient Verbreitung. Ja, das war Mann und Frau im Kontrafunk. Heute mit Hitze, Hetze und Hobbyhorsing.
Also wenn Sie, liebe Hörer, diese oder andere Folgen nachhören wollen, dann finden Sie alle Folgen in der App, in der Mediathek auf kontrafunk.radio und natürlich auch auf YouTube.
Dort können Sie gerne ein Abo dalassen, liken und weiterleiten. Und wenn Sie mögen, schreiben Sie doch gerne mal in die Kommentare, was Sie gegen diese Hitze machen oder ob Sie Steckenpferde mögen oder welches Buch Sie gerade lesen.
Ja, und wenn Ihnen diese Sendung oder der Kontrafunk ganz allgemein gefällt, dann nutzen Sie auch gerne einmal die Gelegenheit, unser Radio auch finanziell zu unterstützen. In der Videobeschreibung finden Sie die Möglichkeiten zum Spenden.
Ja, und damit verabschieden wir uns für heute. Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Bis zur nächsten Ausgabe von Mann und Frau im Kontrafunk. Thank you.